Recht schönen guten Morgen aus Kempen, hier ist DL5WJ, willkommen beim UKW-Wetter. Der Frühling hat übrigens zwei Geburtstermine, einmal den meteorologischen am 1. März und zum anderen den astronomischen am 20. März. Entsprechend hat er natürlich auch zwei Todestage, nämlich den 31. Mai und den 21. Juni. Warum also diese doppelte Staatsbürgerschaft? Nun, der meteorologische Frühling ist eine Erfindung der Meteorologen. Wie alle Menschen neigen diese auch unter einer gewissen Bequemlichkeit. März, April und Mai sind nun mal geschlossene Monate. Somit lassen sich alle Wetterdaten einfacher statistisch erfassen. Der astronomische Frühling richtet sich jedoch nach unserem Sonnensystem und das hat mit der Drehung unserer Erde um die Sonne zu tun. In einem Jahr, also in 365 Tagen, dreht sich unsere Erde, wie Sie wissen, einmal um die Sonne und dadurch soll der Zeitraum des Frühlings erklärbar sein. Gemeint ist jetzt natürlich der Frühling auf der Nordhalbkugel. Wieso nicht auch auf der südlichen Hemisphäre? Warum muss man dort wieder ein halbes Jahr lang länger warten auf den Frühlingsbeginn? Wer mit dieser Frage Probleme hat, der müsste meine Vorlesungen öfters mal besuchen. Ich könnte jetzt, wie so mancher Professor, sagen, das ist Schulwissen. Da gehe ich nicht drauf ein. Vielleicht hat der eine oder andere dann eine Woche nötig oder auch mehr, um dieses bekannte Schulwissen nachzuarbeiten. Bei mir brauchen Sie das nicht. Ich erkläre es Ihnen hier an dieser Stelle nochmal. Also nicht einschlafen, bitte. Würden wir das Sonnensystem von außen wie ein entfernter Beobachter betrachten, stellten wir fest, dass die Bahnen der Erde und der anderen Planeten, die um die Sonne laufen, grob gesprochen alle in einer Ebene liegen. Das Sonnensystem erschiene uns also wie eine Scheibe, auf der sich die Planetenbahnen als konzentrische Kreise oder besser gesagt Ellipsen abzeichnen. Die Rotationsachse unserer Erde bildet nun mit der Hauptebene dieser gedachten Scheibe einen Winkel von rund 66,5 Grad. Anders ausgedrückt, die Ebene, die durch den Erdäquator bestimmt ist, bildet mit der Ebene, die durch die Erdbahn um die Sonne gebildet wird, der sogenannten Ekliptik, einen Winkel von 23,44 Grad. Das wirkt sich für einen irdischen Beobachter so aus, dass die Sonne für ihn 6 Monate lang einen Bogen oberhalb dieser Äquatorebene und dann weitere 6 Monate lang einen gleichartigen Bogen unterhalb dieser Erdene beschreibt, eben wegen der Schrägstellung der Erdachse. Das ist der Grund für unsere verschiedenen Jahreszeiten. Die Erdachse steht immer gleich schräg, ist sich selbst also immer parallel, wenn sich die Erde um die Sonne dreht. Und jetzt kommt's. Ich hoffe, Sie sind noch da. Also zweimal im Jahr, im Frühlingspunkt und im Herbstpunkt, schneidet die Sonne auf ihrer scheinbaren, das heißt von der Erde aus gesehenen Bahn, die Äquatorebene. Am 21. März, in diesem Jahr bereits am 20. März, überschreitet sie zu einer vorher genau berechneten Zeit den Frühlingspunkt. Die Sonne dreht dann genau senkrecht, sie steht über dem Äquator senkrecht und damit sind die Tage und die Nächte auf der gesamten Erdkugel gleich lang. Man spricht nicht umsonst dann von der Tag- und Nachtgleiche. Das Gleiche geschieht am 23. September noch einmal, nur wandert dann die Sonne, von Norden kommend, anschließend südlich des Äquators weiter. Zurzeit aber bewegt sie sich immer weiter nordwärts und wenn sie den Frühlingspunkt überwunden hat, dann strebt sie hin zum nördlichen Wendekreis, den sie am 21. Juni erreicht. Dann ist für uns Sommeranfang, der kalendarische Sommeranfang. Wo liegt der nördliche Wendekreis, auf welchem Breitengrad? Na, ist doch klar, genau auf 23,44 Grad nördlicher Breite. Das macht eben die Schrägstellung der Erde von genau derselben Zahl, 23,44 Grad. Dann besitzt die Sonne für alle Gebiete nördlich des Wendekreises die höchste Stellung und der kalendarische Sommer beginnt. Die Meteorologen sehen das sehr gelassen. Für sie ist es wieder der erste Tag im Juni, an dem der Sommer beginnt. Nun, das Wetter hält sich in dieser Zeit weder an den Frühlingstermin der Meteorologen am 1. März noch an den astronomischen Zeitpunkt am 21. März. Die meisten Menschen sind sich jedoch einig, wann ein Wetter als frühlingshaft zu bezeichnen ist. Dazu genügt ein Blick auf wetterkundliche Instrumente, um frühlingshaftes Wetter rechtzeitig zu erkennen. Hoher Luftdruck, schwacher Ostwind, leere Regenmesser, geringe Luftfeuchte und Sonnenschein bei milden oder bereits warmen Temperaturen. Und jetzt erzähle ich zum 10. Mal Ihnen in 40 Jahren noch einmal die Sache mit dem Apfel. Nicht die Geschichte von Adam und Eva, obwohl man den beiden natürlich Frühlingsgefühle nicht absprechen möchte. Der Frühlingsbeginn in Europa läuft nahezu parallel mit der Apfelblüte. Diese beginnt Mitte März bereits im Raume zwischen Gibraltar und Lissabon. Von dort wandert der Frühling nordostwärts. Im Norden von Skandinavien erblühen die Apfelbäume erst um den 20. Juni herum. Man könnte so mit dem Frühling nachreisen. Aus der Südwestecke Europas müsste man dann jeden Tag etwa 30 Kilometer nach Norden fahren. Man könnte, merken Sie, ich verwende den Konjunktiv hier, man könnte dem Frühling in Europa also bequem mit dem Fahrrad auf der Spur bleiben. Naja, so bequem ist das wohl auch wieder nicht. Kommt drauf an, wer es macht. Die Sache hat jedoch noch eine Einschränkung. Was ich erzählte, bezieht sich nur auf die Niederungen. Dort marschiert der Frühling etwa bis zu 30 Kilometer voran. Im Bergland hingegen tut er sich viel schwerer. Warum? Na klar, weil es in höheren Lagen kälter ist als in den Niederungen. Je nach Lage und Mächtigkeit des Gebirges und der Ausgangsposition in der Ebene brechen die Blüten die 100 Meter Höhenunterschied etwa 4 bis 6 Tage später auf als in den Niederungen der Umgebung. Denn die Temperaturen sinken mit zunehmender Höhe um den Betrag eines knappen Grades Celsius je 100 Meter ab. Deshalb benötigen die Baumblüten für den kurzen Weg von der Rheinebene am Kaiserstuhl bis auf die Höhen des Schwarzwaldes eben dieselbe Zeit wie für den langen Marsch vom Bodensee bis nach Hamburg. Nebenbei, in den Großstädten als Wärmeinseln beginnt die Apfelblüte noch etwas eher als auf dem Lande. Zum Schluss meines Vortrages möchte ich heute einmal im Lutherjahr Martin zitieren. Er sagte: Und wenn ich wüsste, dass morgen die Welt unterginge, so wollte ich doch heute mein Apfelbäumchen pflanzen. Mit dieser Aussage ist wohl auch die Hoffnung auf je einen neuen Frühling verbunden. Soweit die heutigen Informationen zum UKW-Wetter von DL5EJ. Hier ist nochmals DL5EJ mit den Informationen zu Sternwärts, dem Blick zum Nachthimmel. Ich möchte Ihnen ein auffallendes Ereignis am Sternenhimmel dieses Monats April nicht vorenthalten. Es geht um unseren größten Planeten im Sonnensystem, den Jupiter, der zurzeit einen faszinierenden Anblick bietet. Sie können im Fernglas die Bewegung seiner 4 großen Monde verfolgen, also von Io, Europa, Ganymed und Callisto. Jupiter befindet sich am 7. April genau gegenüber der Sonne, also in Opposition. Wenn Jupiter aufgeht, geht die Sonne unter und umgekehrt. In dieser Stellung lässt sich der Riesenplanet während des gesamten Monats deshalb besonders gut beobachten. Diese Gelegenheit sollten Sie sich nicht entgehen lassen, denn in den nächsten Jahren wird Jupiter in die südlichen Gebiete des Tierkreises wandern und dann bei uns nicht mehr so hoch über dem Horizont stehen. Am 10. April begegnet er dem Vollmond um 22.30 Uhr MESZ am südöstlichen Himmel im Abstand von nur 3 scheinbaren Monddurchmessern. So können Sie ihn ganz leicht auffinden. An den folgenden Abenden ist der Mond zwar weitergewandert, doch nun wissen Sie, in welche Richtung Sie blicken müssen, um Jupiter wiederzufinden. Seine Höchststellung erreicht er um Mitternacht über dem Südhorizont. Bei Sonnenaufgang geht er im Westen unter. Er ist zurzeit der hellste Stern am Himmel. In einem guten Teleskop ab 20 cm Öffnung, bei hoher Vergrößerung und ruhiger Luft zeigen sich seine Monde nicht länger punktförmig, sondern geben sich bereits als kleine Scheibchen zu erkennen. Die vier großen Monde sind natürlich nicht immer neben dem Planeten sichtbar. Manchmal verstecken sich einige vor oder hinter ihm. Besonders eindrucksvoll ist es, wenn einer der Trabanten vor Jupiter vorüberzieht und dabei seinen Schatten auf den Planeten fällt. Dort, wo der kleine schwarze Punkt zu sehen ist, findet dann eine lokale Sonnenfinsternis statt. Die Jupiteratmosphäre ist übrigens in ständiger Bewegung. Mit einer 40-fachen Vergrößerung zeigt sich Jupiter zurzeit im Teleskop genauso groß wie die Vollmondscheibe mit bloßem Auge betrachtet. Eine feste Oberfläche, wie zum Beispiel bei Erde, Merkur und Mars, besitzt Jupiter nicht. Er ist eine riesige Gaskugel aus Wasserstoff und Helium. Windgeschwindigkeiten von mehreren hundert Kilometern in der Stunde sind dort an der Tagesordnung. Berühmtheit erlangt hat sein sogenannter großer roter Fleck, ein gigantischer Wolkenwirbel von der doppelten Größe unseres Erddurchmessers. Bis heute blieb rätselhaft, warum er im Unterschied zu den meisten anderen Stromgebieten der Atmosphäre so beständig ist. Soweit die aktuellen Informationen zu Sternwärts, dem Blick zum Nachthimmel. Einen schönen Tag noch, eine gute Woche. VY73 Klaus, DL5WJ. Tschüss.